SWR aktuell. Infodate am Mittag.
Mit Sebastian Felser. Schönen guten Tag. Wir haben ein Problem, und zwar ein gewaltiges. Ein Problem, dessen Ursache die einen in Podcast-Bros wie Andrew Schulz oder seinem Namensvetter Andrew Tate sehen, die in der sogenannten Manosphere frauenfeindliche Sprüche klopfen und auf althergebrachte Rollenbilder pochen. Andere sehen das Problem im viel diskutierten Stadtbild, wie zum Beispiel Bundeskanzler Friedrich Merz.
Fragen Sie mal Ihre Töchter, was ich damit gemeint haben könnte.
Das Problem jedenfalls heißt Gewalt gegen Frauen. Und das Bundeskriminalamt hat heute dazu neue Zahlen vorgelegt. Diese Zahlen sind alarmierend, berichtet unser Hauptstadtkorrespondent Dietrich Karl Meurer.
Die Gewalt gegen Frauen steigt seit Jahren. Nun melden die Behörden erneut ein deutliches Plus. Das neue Lagebild zur geschlechtsspezifisch gegen Frauen gerichteten Gewalt zeigt einen klaren Zuwachs. Mehr als 53.000 Frauen und Mädchen wurden 2024 Opfer sexueller Gewalt. Auch politisch motivierte Angriffe auf Frauen nahmen weiter zu. Die Polizei registrierte über 550 frauenfeindliche Straftaten. Bei den meisten Taten standen Männer unter Verdacht. Das zweite nun vorgelegte Lagebild fasst Fälle häuslicher Gewalt zusammen. Dazu gab es erste Zahlen bereits im August. Insgesamt wurden im häuslichen Umfeld rund 266.000 Menschen verletzt, bedroht oder massiv unter Druck gesetzt. Die meisten Betroffenen waren Frauen. Mehr als 170.000 Menschen erlebten Gewalt durch aktuelle oder frühere Partner.
Ob diese Faktenbasis jetzt allerdings den Kulturkampf um das Thema beenden kann, um endlich wirklich was gegen Gewalt an Frauen zu unternehmen, das bleibt wohl erstmal abzuwarten. Der Bundesrat befasst sich in seiner heutigen Sitzung mit vielen Themen. Eins, das den Ländern aber offenbar unter den Nägeln brennt, ist das Gesundheitspaket der Bundesregierung. Das zeigt sich schon an der Zahl der angekündigten Redebeiträge. 7 Länder haben angekündigt, im Bundesrat Stellung dazu zu nehmen, unter anderem der baden-württembergische Gesundheitsminister Manne Lucher von den Grünen. Eigentlich soll die Länderkammer den Beschluss der Bundesregierung durchwinken, daraus wird aber vermutlich nichts, berichtet unsere Berlin-Korrespondentin Barbara Kostolnik.
Anfang November hatte der Bundestag ein Sparpaket beschlossen, das Millionen Versicherte vor breiten Anhebungen der Krankenkassenbeiträge im neuen Jahr bewahren soll. Unter anderem sieht das Gesetz Einsparungen von 1,8 Milliarden Euro bei den Kliniken vor. Die Länder, zuständig für die Krankenhausversorgung, kritisieren, dass die Einsparungen zu ihren Lasten gingen. Wegen dieser Bedenken könnte der Bundesrat das Gesetz heute in den Vermittlungsausschuss schicken und damit vorerst aufhalten. Das hatte der Gesundheitsausschuss der Länderkammer empfohlen.
Beschlussfreudiger war der Bundesrat in Sachen Deutschland-Ticket. Das hat nun eine halbwegs gesicherte Zukunft. Dieser Kompromiss hat allerdings für Kundinnen und Kunden einen gewissen Preis, berichtet aus Berlin Benjamin Großkopf.
Saarlands Ministerpräsidentin Rehlinger sprach im Bundesrat hier in Berlin von einem starken Signal für den öffentlichen Nahverkehr und seine Nutzer. Für die ist das Signal allerdings auch mit einem höheren Preis verbunden. Der steigt zum 1. Januar von 58 auf 63 Euro. Und wie es ab dem Jahr darauf weitergeht, ist unklar. Der Preis des Tickets soll dann an einen Index gekoppelt werden, der sich unter anderem an Löhnen oder Energiepreisen orientiert.
Bundeskanzler Friedrich Merz, der wird sich mit solchen innenpolitischen Themen voraussichtlich erst kommende Woche wieder beschäftigen. Er verbringt das Wochenende nämlich in Südafrika. Nee, natürlich nicht, um ein bisschen Sonne im Frühling auf der Südhalbkugel zu tanken, sondern er ist beim G20-Gipfel. Wobei, er könnte auch eigentlich genauso gut Sonne tanken, findet Sigmar Gabriel von der SPD. Der ist bekanntermaßen ehemaliger Bundesaußenminister und heute Vorsitzender der Atlantikbrücke. Diese Organisation hat sich dem Dialog zwischen Politik, Wirtschaft und Gesellschaft in Europa und Nordamerika verschrieben. Und davon erwartet er sich auf dem G20-Gipfel gar nichts, weil, so hat er heute Morgen in SWR aktuell gesagt, die Vereinigten Staaten ja gar nicht erst anreisen.
Naja, bei der Bedeutung der Vereinigten Staaten für die Weltwirtschaft, die wir ja auch gerade in der Zollpolitik erleben, ist das natürlich ein Gipfel, der keine wirklichen Ergebnisse erbringen kann.
Übrigens wird neben US-Präsident Donald Trump auch Chinas Staatschef Xi Jinping fehlen. Der Kanzler aber ist dabei und wenn er schon dort ist, da hat Gabriel auch noch einen Tipp für ihn.
Wir Europäer müssen einfach pragmatischer werden. Wir können nicht, gerade Deutschland nicht, wir können nicht nur mit normativen Anforderungen an andere Länder durch die Gegend reisen, und sozusagen denen predigen, dass sie ihre Werte verändern müssen oder ihre Politik verändern müssen. Und zwar deshalb, weil es in unserem Interesse ist. In der Außenpolitik gibt es immer beides, Werte und Interessen.
Das sagt sich natürlich leicht. Aber schon das nächste Beispiel zeigt, wie schwierig es ist, Werte und Interessen unter einen Nenner zu bekommen. Der US-Friedensplan für die Ukraine, der sehr viele Zugeständnisse an den Aggressor Russland beinhaltet, stößt weiter auf Kritik in Europa. Von unseren Werten her ist so ein Frieden ganz klar abzulehnen. Da sind sich eigentlich alle einig. Ist das aber auch im Interesse Europas und vor allem der Ukraine, die vor dem vierten, einem mutmaßlich besonders bitteren Kriegswinter steht? Politikerinnen und Politiker aus Deutschland, die hoffen jetzt jedenfalls überhaupt noch ein Wörtchen mitreden zu können, berichtet Berlin-Korrespondentin Christina Nagel.
Außenminister Wadephul bemüht sich sichtlich, das Positive hervorzuheben. Jedes Engagement, das Russland und die Ukraine miteinander ins Gespräch bringe, sei richtig und unterstützenswert, sagte er im ZDF. Das Sterben und Töten müsse ein Ende haben. Das Problem, der Plan, zumindest das, was bisher bekannt ist, liest sich wie eine Kapitulation der Ukraine. Es ist ein Vorstoß seitens der Amerikaner, der die Europäer kalt erwischt hat. Mit Punkten, die selbst die sonst so schlagfertige FDP-Europapolitikerin Strack-Zimmermann zunächst sprachlos gemacht haben. Hier werde Völkerrechtsbruch belohnt, sagte sie bei Welt-TV. Die amerikanische Seite macht Druck und will Medienberichten zufolge eine schnelle Einigung.
Fokus Südwest.
Wir haben ja eingangs schon über das Problem stetig wachsender Gewalt gegen Frauen berichtet. In Ludwigshafen demonstrieren heute Menschen genau dagegen. Sie unterstützen eine Kampagne der Vereinten Nationen namens Orange the World, die nächste Woche startet. SWR-Reporterin Fiona Nastajnczyk berichtet.
Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck begrüßt heute um 14 Uhr die Demonstrierenden. Danach geht es mit einem Demonstrationszug über verschiedene Stationen vom Rathausplatz bis zum Berliner Platz. Am Dienstag startet dann die UN-Kampagne Orange the World. Bis zum 10. Dezember werden dann auch in Ludwigshafen verschiedene Gebäude orange beleuchtet, als Zeichen gegen Gewalt an Frauen.
Auch das Bistum Mainz beschäftigt sich mit der Aufarbeitung seiner ganz eigenen Geschichte sexualisierter Gewalt. Im Zuge dessen wird die Kirche im Tagungszentrum Erbacher Hof Raumschilder, Wappen und Büsten abdecken. Es gehe um ehemalige Mitarbeiter, die ihrer Verantwortung im Umgang mit sexuellem Missbrauch nicht gerecht geworden sind, hieß es vom Bistum. Die entsprechenden Personen hätten es nicht verdient, Namensgeber für einen Raum zu sein oder mit einer Büste im Innenhof des Erbacher Hofs zu stehen. Das Bistum hatte vorher untersuchen lassen, wer sich im Zusammenhang mit sexuellem Missbrauch nicht angemessen verhalten hat. Bei Verkehrskontrollen im Westerwald, bei Westerburg, haben Polizisten mögliche Schwarzarbeit aufgedeckt. Laut einer Mitteilung kontrollierten sie mehrfach Männer, die keine deutsche Arbeitserlaubnis hatten. Einer arbeitete demnach für ein Glasfaserunternehmen, einige weitere für eine Trockenbaufirma. Gegen sie und die jeweiligen Firmen wird jetzt unter anderem wegen Schwarzarbeit ermittelt. Nach dem Streifzug von Elch Erwin im Schwarzwald vor ein paar Wochen sind jetzt neue Details bekannt gegeben worden. Laut Polizei soll ein Tiertransporteur ausgesagt haben, den Elch vorübergehend in einem Gehege im Ortenaukreis untergebracht zu haben. Von dort sei er ausgebrochen. Der Elch sollte eigentlich vom Pforzheimer Wildpark in den Bayerischen Wald gebracht werden. Nach Angaben des Pforzheimer Parks wollte man so Inzucht in der Herde vermeiden. Nun überlegt der Wildpark, wie und ob man Erwin behalten kann. Sollte er dann doch wieder auf Wanderschaft gehen, könnte es sein, dass Erwin im Nordschwarzwald das Holomoor auf dem Kaltenbronn ganz verändert findet. Dort konkretisieren sich nämlich Pläne, das Gelände auf einer Fläche von 80 Hektar wieder nasser zu machen. SWR-Reporterin Luisa G. Sanchez berichtet.
Es sollen insgesamt 1200 Grabensperren gebaut werden. Diese sollen die mehrere Kilometer langen historischen Entwässerungsgräben abdichten, damit sich wieder mehr Wasser im Moor staut. Die Grabensysteme wurden im 18. und 19. Jahrhundert angelegt, um das Moor auszutrocknen und für den Waldbau zu nutzen.
Die gute Nachricht.
Das Problem kennen Sie garantiert auch. Beim Altglas-Containerplatz Ihres Vertrauens sammelt sich früher oder später wild abgelegter Müll. Vom alten Teeservice, das nicht so richtig zum Glasmüll passen will, bis hin zu alten Matratzen. Dazu jede Menge Scherben auf dem Boden. Und was haben Städte und Gemeinden nicht schon alles versucht, um diesem Phänomen Herr zu werden? Verbotsschilder, Patrouillen vom Ordnungsamt, Videokameras, bringt alles wenig bis gar nichts. Jetzt kommen wir zur guten Nachricht. Konstanz geht jetzt einen anderen Weg. Eine Handvoll engagierter Leute hübscht diese Plätze mit Hochbeeten auf. Die Idee kommt aus der Psychologie, weil nämlich niemand der Erste sein will, der so einen hübschen Platz verschandelt. Ist das zu naiv gedacht? Nele Steurer von den Entsorgungsbetrieben Konstanz, Die steht zu dieser Idee.
Ja, wir sind naiv, aber wir probieren es aus. Wir probieren auch andere Ansätze aus. Wir haben an anderen Standorten Container auch schon abgebaut, weil zu viel Müll dort abgelagert wurde, als dass wir sie noch hätten betreiben können. Und hier probieren wir jetzt einfach mal den anderen Ansatz. Wir machen schöner.
Schönheit als Waffe gegen Müllsünder. Wenn das klappt, könnte es im Südwesten bald deutlich weniger Schmuddelecken geben.
Das SWR Aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.